Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, dies ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, würde er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, was ich euch gebe. Wie denkt ihr darüber, über diesen Text? Also ich bin jetzt mal ehrlich, ich bin jetzt schon seit einigen Jahren Christ und ich habe mich mal ertappt, dass immer dann, wenn es in Andachten oder Predigten um das Thema Gottes Liebe für uns geht, ich innerlich schon so abgeschaltet habe, ach komm, ja, Gott liebt uns, wissen wir alles, komm, gib mir Schwarzbrot, gib mir theologisches Schwarzbrot, die harte Packung, ja, ich will doch als Christ wachsen. Und ein paar Tage später ärgere ich mich dann, weil mir aufgefallen ist, naja, woran zweifle ich denn meistens? Nicht am theologischen Schwarzbrot. Nicht an den tollen Aussagen, die in der Bibel stehen. Nein, ich zweifle ganz einfach an der Tatsache, dass Gott mich liebt. Ist mir damals aufgefallen. Und dann frage ich mich, wenn irgendetwas nicht klappt in meinem Leben, bin ich jetzt aus seiner Liebe gefallen? Wenn sich Widerstände in meinem Leben offenbaren, ist was falsch gelaufen? Oh, kann mir Gott diesmal noch vergeben? Ich glaube es ja eher nicht. Wenn ich irgendwie scheitere, dann ist das wahrscheinlich eine Strafe für meinen Unglauben, für meine Hartherzigkeit. Tja, dass er mich wirklich liebt, bedingungslos, ohne Wenn und Aber, mit allem, was mich ausmacht, mit meinen Lichtseiten, aber auch mit meinen Schattenseiten. Das ist ein Punkt, das ist ein echter Knackpunkt, wo ich merke, na, bleib mal auf dem Teppich, Stefan. Liebe ist ein gutes Thema. Liebe ist das Thema. Und darum finde ich, dass dieser Text, den ich gerade vorgelesen habe, eigentlich das gesamte Evangelium kurz und prägnant zusammenfasst. Der Text selber steht am Ende von Jesu Wirken. Also für die, die das nochmal nachschauen wollen, das sind die sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Das ist kurz bevor er verraten wird, kurz bevor er im Garten Gethsemane betet. Er ist mit seinen Jüngern zusammen. Er feiert dann noch das Abendmahl mit ihnen. Judas ist schon abgehauen. Und dem Text geht ein bekanntes Gleichnis vom Weinstock voraus. Kennt ihr bestimmt alle. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt, der wird Frucht haben. Und ihr werdet Frucht tragen und den Vater verherrlichen. Ich habe mir so gedacht, Jesus sitzt da mit seinen Jüngern noch zusammen in seiner Runde, hat sie nochmal zusammengerufen. Jetzt kommen die Basics, liebe Leute. Hört nochmal ganz genau zu, liebe Jünger. Ich bin bald nicht mehr da. Jetzt kommen nochmal die Grundlagen, kurz kompakt für euch zusammengefasst, damit ihr sie bewahren und behalten könnt. Das Wichtigste nochmal auf den Punkt. So, ich möchte mit euch mal den Text versweise durchgehen und genau. Ich habe leider eine etwas andere Übersetzung, aber der Sinn bleibt ja bestehen. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Ich habe in meiner gesamten Karriere noch nie einen Christen getroffen, der daran gezweifelt hat, dass Gott Jesus liebt. Wie ist es bei euch? Gott liebt Jesus, oder? Der Vater liebt seinen Sohn. Keine Zweifel, oder? Ist schon mal daran gezweifelt irgendwie? Also ich noch nie. Komischerweise. Jetzt sagt uns der Text aber nicht nur, dass der Vater den Sohn liebt, sondern dass der Sohn uns mit genau der gleichen Liebe liebt. Ich könnte jetzt arm sagen und gehen. Im Grunde ist schon alles Wichtige gesagt, ne? Darum sind Zweifel an Gottes Liebe eigentlich auch eine totale Lüge. Weil wenn Jesus uns zusagt, dass Gott uns mit der gleichen Liebe liebt, dann kann kommen, was will. Dann können die Stimmen in uns laut werden, dann können uns Menschen verklagen, daran ändert sich nichts. Ich finde, alleine dieser einzelne Satz ist schon, der hat schon Sprengkraft, der hat Potenzial, unglaublich viel. Und das Besondere ist, das ist alles ohne Verdienst. Das ist ohne, dass wir uns irgendwas verdienen müssen. Das ist ohne irgendwelche Bedingungen, irgendwelche Fallstricke. Wir sind ja als Menschen relativ häufig in der Position, dass wir dann abwägen. Ja? Wenn du mir entgegenkommst, dann komme ich dir entgegen. Ja? Wenn du nett zu mir bist, dann bin ich nett zu dir. Das göttliche Prinzip ist genau anders. Ich liebe dich, Punkt aus Ende. Du kannst mir ins Gesicht spucken. Ich werde immer noch die Hand hinhalten und sagen, meine Liebe ist da, Punkt. Die Jünger haben nichts getan, um sich diese Liebe zu verdienen. Genauso wie wir nichts getan haben, um uns diese Liebe zu verdienen. Die war schon da. Ja, Jesus starb, da war ich noch nicht mal geboren. Ich konnte nichts dazu beitragen und er hat es trotzdem getan. Was für ein Gott. Und dass er mich erreicht hat, das liegt garantiert nicht an meinem tollen Leben. Und eben diese Liebe ohne Hintergedanken, ohne Bedingungskatalog, die bekommen die Jünger und auch wir mit einer Einladung. Bleibt in dieser Liebe. So, wir wissen also jetzt, dass Gott uns liebt, mit der gleichen Liebe, mit der er seinen Sohn geliebt hat. Okay, was kommt jetzt? Jetzt bräuchte ich den nächsten Vers. Genau. Danke. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Aha, jetzt kommt der Haken, ne? Das kommt das Kleingedruckte. Ja, ja. Ne? Eine Bedingung. Was muss ich tun, dass ich in dieser Liebe bleibe? Dieser Gedanke, der relativ häufig auch auftaucht, auch in meinem Leben, der ist sehr religiös. Der ist sehr religiös. Denn hier geht es nicht darum, was die Jünger tun müssen, um die Liebe Gottes zu bekommen, sondern das, was sie tun sollen, um in der Liebe zu bleiben. Also nicht, ich muss Gott dienen, damit er mich lieb hat, sondern weil Gott mich lieb hat, tue ich etwas. Und wenn ich das tue, dann bleibe ich in seiner Liebe. Also ich bekomme Liebe und gebe Liebe, um in der Liebe zu bleiben. Eigentlich geniales Prinzip, nicht? Wie ich finde. Und wie bleiben sie in dieser Liebe? Indem sie Jesu Gebote halten. Dazu kommt er dann gleich noch. Das Spannende ist, er nimmt sich auch selbst als Beispiel, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, um in seiner Liebe zu bleiben. Und das macht das Leben von Jesus aus. Ja? Also ich weiß nicht, ob ihr mal darüber nachgedacht habt. Ich finde, Jesus ist manchmal so ein bisschen, er ist so eine Lichtgestalt, er ist irgendwie so unerreichbar, er ist so perfekt, macht nie einen Fehler, der wandelt irgendwie so über die Erde und alles ist, oh, der Jesus. Ne? Und der würde nie irgendwie was machen, was schlecht ist und er hat immer Motivation. Also ich glaube, auch Jesus musste sich mal entscheiden, okay, ich gehe jetzt auf diese Erde und ich weiß, dass Dinge auf mich zukommen, die mir nicht so gefallen, aber ich werde es tun. Und ich werde das nicht tun, weil Gott mir das aufgetragen hat. Also diese Haltung könnte er ja auch gehabt haben, so, ja okay Gott, ich bin dein Sohn, du bist mein Vater, dann mache ich das halt, ich habe gar keinen Bock auf die Meute da unten, aber okay, du bist der Chef, du hast es gesagt, na gut, ich tue es. Ich glaube, Jesus ist mit einer etwas anderen Motivation auf die Erde gekommen. Und der enge Kontakt zu seinem Vater und der Wunsch, seinen Willen zu tun, das kennzeichnet das Leben von Jesus. Und er hat eine Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das stellt mich auch ein Stück weit vor die Frage, wie ist das eigentlich bei mir? Kann es sein, dass aus dieser Haltung, den Willen des Vaters zu tun, dass daraus tiefer Friede und Dankbarkeit entstehen kann? Kann es sein, dass daraus sogar Freude wächst? Und kann es sein, dass das Geheimnis von Jesu Vollmacht ist? Der nächste Vers. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Ah, da ist auf einmal die Freude. Jetzt muss ich nochmal einen Schluck trinken. Eine Freude als Verheißung. Nicht nur, dass die Jünger die Freude von Jesus erhalten und sie bleibt, sondern dass diese Freude auch noch vollkommen wird. Also ich weiß nicht, wie vollkommene Freude aussieht, ich bin sehr gespannt darauf. Aber ich glaube, jeder, der Freude erlebt, weiß, dass das was Schönes ist. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Was mich total überrascht ist, dass Jesus ausgerechnet an der Stelle von Freude spricht. Er weiß ganz genau, er hat noch ein paar Minuten mit seinen Jüngern, dann wird er verraten, dann kommt die Zeit des Leidens auf ihn zu. Er wird gefoltert, er wird ans Kreuz genagelt, also nichts mit Freude. Und trotzdem erzählt er von Freude an diesem Punkt. Es erfüllt ihn mit Freude, dass er Gott verherrlichen kann, dass er zeigen kann, wie weit Gottes Liebe geht. Und auch dieser Vers dahinter fragt mich ganz stark selbst, warum gehe ich eigentlich in die Gemeinde? Ja? Warum erzähle ich Menschen von Gott? Und was kennzeichnet eigentlich meinen Dienst für andere? Wenn ich das nicht aus Freude und aus Liebe tue, dann ist irgendwas falsch. Irgendwas stimmt da nicht. Wenn mein Handeln, mein Dienst, mein ganzes Sein, wenn es nicht aus Freude und aus Liebe passiert, dann muss ich innehalten und mir überlegen, was ist schiefgelaufen in meinem Leben? Ein kleines Beispiel. Straßenprediger. Ich komme ja aus Sachsen und in Dresden gibt es ab und zu mal jemanden, der stellt sich dann auf die Prager Straße mit einem Schild: Bekenne oder brenne. So, und jeder, der an ihm vorbeigeht, kriegt dann erstmal ein Sermon an den Kopf geknallt. Ja? Gib dein Leben Gott oder du wirst verbrannt. So, ich habe mich jetzt natürlich angetriggert gefühlt, als ich vorbeigegangen bin und natürlich mit Gott unterwegs bin und plötzlich sagt mir da jemand, dass ich eigentlich verdammt bin. Da hat so eine Stimme in mir gesagt, nein, bin ich nicht. Also bin ich auf diesen Mann zugegangen und gesagt, du, woher willst du das denn wissen? Alle Menschen sind schlecht. Und nur mit Jesus, unserem Herrn, kannst du errettet werden. Ja, bin ich ja. Das glaube ich dir nicht, denn alle Menschen sind schlecht. Okay, super. Und dann habe ich ihn irgendwie, mir hat dieser Mann leid getan, weil er hatte natürlich ein Anliegen, das wir Christen ja auch alle kennen. Menschen sollen errettet werden. Menschen sollen erfahren, dass Jesus sie lieb hat. Menschen sollen erfahren, dass es eine neue Chance gibt. Dass Veränderung passieren kann. Jetzt hat er natürlich einen falschen Weg eingeschlagen und sich hingestellt und mit Angst gepredigt. Man kann auch nicht mal sagen gepredigt, sondern die Leute angeschrien. Dann habe ich ihn gefragt, du sag mal, liebst du die Leute eigentlich, die hier an dir vorbeigehen? Fragst du mal, wie es ihnen geht, was sie beschäftigt? Das spielt keine Rolle. Sie sind verloren und sie müssen erfahren, dass sie verloren sind und dass es nur einen Ausweg gibt. Ja. So sah es dann auch aus, nicht? Man konnte in den Gesichtern der Menschen sehen, die damit vorbeigegangen sind. Erst waren sie noch, ja, dann kam der Satz, Hölle und Verdammnis. Und ich habe mir gedacht, ach, dieser Blödmann, der macht so viel kaputt. Und dann habe ich mich aber selbst gefragt, naja, lieber Stefan, wie ist es eigentlich in deinem Leben? Wie ist es mit meiner Geduld? Wie ist es mit meiner Barmherzigkeit? So ein Mann braucht ja auch die Liebe Gottes. Ich hatte da keine Liebe, bin ich ehrlich. Ich war frustriert. Ich war genervt von dem Mann. Und irgendwie zum gleichen Moment, irgendwann, als ich dann zu Hause war, fiel mir auf, naja, habe ich denn besser gehandelt als er? Ich habe ihn genauso heruntergeputzt, gedanklich. Ich habe es ihm nicht gesagt. Aber innerlich war da keine Liebe. Und für mich ist so die Frage, aus welcher Haltung heraus ich alles tue und mache? Warum gehe ich in eine Gemeinde? Weil ich das als Christ so muss? Wäre schade, wenn es so wäre, weil Gemeinschaft, wir haben es ja heute schon mehrere Mal gehört, wie schön Gemeinschaft ist und wie familiär alles sein kann. Ich möchte nicht in eine Gemeinde gehen, nur weil es als Christ muss. Ich möchte nicht den Menschen von Gott erzählen, weil es da einen Missionsbefehl gibt. Ja? Ein Befehl, jawohl! Ich möchte den Menschen erzählen, dass Gott genial ist. Was ich in meinem Leben erlebt habe, das strahlt doch irgendwo aus, oder? Ja, wer verliebt ist, der strahlt das irgendwie auch aus. Und ein reiner Befehl, ein Leben als Christ aus Zwang, aus Druck, aus nicht aus Liebe und aus Freude heraus, das dockt bei den Menschen nicht an. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Da können wir auch für die Gemeinde, welche Wirkung hat es, wenn eine Gemeinde wirklich aus Liebe und Freude heraus wirken möchte? Weil wir einen Befehl haben, weil wir es müssen oder weil wir wirklich bei uns hier in diesem Umfeld erleben, hey, wenn hier ein Mensch herkommt, dann erfährt er Gottes Liebe. Wenn hier ein Mensch herkommt, dann erfährt er, er ist wertvoll, er ist was Besonderes. Er kann Veränderungen erleben. Die Dinge, die in seinem Leben schief laufen, werden hier aufgefangen. Er bekommt Unterstützung. Oder kommt er hier so hin, ein Neuer, lass den uns bekehren. Ja. Das Ding ist, es geht hier um unsere Haltung. Es geht um meine Haltung, es geht um eure Haltung. Und ich sage euch ganz klar, die Menschen spüren den Unterschied in der heutigen Zeit. Ob es uns um ihre Bekehrung geht oder um sie als Mensch in ihrer Gesamtheit. Das spüren die. Der nächste Vers. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Jetzt wird Jesus ganz konkret und er stellt das Gebot vor, auf dem die Verheißung der Freude liegt. Übrigens, es ist nur ein Gebot, was Jesus seinen Jüngern gibt. Nicht einen riesengroßen Katalog, wie du aussehen musst, wie du dich anziehen musst, welche Musik du hören musst, wie du dich verhalten musst. Ein Gebot. Du sollst lieben, wie ich dich geliebt habe. Punkt. Einzahl, nicht Mehrzahl. Wird immer gesagt, das christliche Leben ist so schwierig, weil es da so viele Sachen gibt, auf die man achten muss. Eigentlich ist es ein Merkmal, was uns ausmachen sollte. Liebe. Wir stehen unter diesem einen Gebot. Und genau das ist die Grundlage. Denn wer Menschen liebt, der wird ihnen immer etwas Gutes tun. Immer. Der wird nicht danach schauen, was ihn irgendwie trennt, sondern wird immer auf die Menschen zugehen. Das macht Liebe ja auch aus. Wer liebt, der schützt Leben. Wer liebt, der setzt sich für Leben ein. Und spätestens seit dem Hohelied der Liebe wissen wir im Korintherbrief, und hätte ich alle Erkenntnis dieser Welt und hätte ich keine Liebe, dann wäre ich leer. Könnte ich in den Zungen der Engel singen und was weiß ich nicht alles und jedes Instrument spielen, hätte aber keine Liebe, dann bin ich nichts weiter als ein scheppernder Gong. Ohne Liebe ist alles doof. Und auch unsere gesamte Überzeugung, dass wir so tolle Christen sind, ohne Liebe sind wir nichts. Da können wir reden, wie wir wollen, da können wir uns verstellen, wie wir wollen, da können wir fromm tun, wie wir wollen. Wenn wir nicht lieben, wenn an uns nicht erkennbar ist, hey, das ist was anderes, ja, schade. Das ist der große Unterschied. Und auch wenn es nur ein einziges Gebot ist, liebt, finde ich, ist es eine riesengroße Herausforderung. Also, ne, ich habe anfangs gesagt, dass ich dann relativ schnell in dieses Denken reingekommen bin, ach ja, ich liebe ja, ach komm, Liebe, weiß ich Bescheid, Gott liebt uns, alles okay. Aber in meinem Alltag merke ich, es gibt so viele Momente, wo ich noch mehr lieben könnte, wo ich noch mehr Barmherzigkeit ausstrahlen könnte, wo ich noch ein bisschen entspannter sein könnte, wenn mich jemand nervt, wo ich mehr auf Menschen zugehen kann, wo ich merke, irgendwas bedrückt sie, aber ich traue mich nicht, auf sie zuzugehen, weil ich könnte ja ihre Grenzen irgendwie überschreiten. Aber sie sehen traurig aus, warum traue ich mich nicht? Also ich merke in meinem eigenen Leben, da fehlt mir immer noch eine ganze Menge. Und eigentlich ist es auch spannend, oder? Menschen zu lieben, mit all ihren Macken. Das ist eigentlich wie so ein bunter Blumenstrauß, eine Überraschung. Ach, schon wieder hat mir jemand was an den Kopf geknallt. Jetzt habe ich wieder ein Feld zum Üben. Cool. Wisst ihr, wenn das Gebot wäre, das Jesus uns gibt, dass wir täglich zweistündig die Toiletten 100% hygienisch einwandfrei reinigen sollten. Wenn das Gebot von Jesus ist, dann könnte ich verstehen, dass nach ungefähr 5 oder 6 Jahren sich eine gewisse Monotonie einschleicht. Und wir dann irgendwann sagen, ach, langweilig. Aber Jesus sagt, liebt einander. Und da gibt es so viele Situationen und so viele Möglichkeiten. Das ist spannend. Dann der nächste Vers. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Also der Blick oder das Bild eines Menschen im alten, das Bild eines Menschen, der sein Leben für andere gibt, ist in der Antike das Bild überhaupt für unwiderlegbare Liebe. So, jetzt können wir uns natürlich hinstellen und sagen, ach ja komm, das geht uns ja nichts an. Ja? Jesus ist ja für uns gestorben, wir sollen ja nicht für Menschen sterben. Ganz entspannt. Oder bedeutet das jetzt, dass wir etwa doch für Menschen sterben müssen? Bedeutet das, dass wir jetzt alle kollektive Märtyrer sein sollen? Sollen wir jetzt irgendwie uns abschießen lassen, um zu beweisen, was wir für tolle Christen sind? Ich kann euch beruhigen, denn dieses Wort Leben, was da steht, da kann man ja gucken, was bedeutet der griechische Text? Und der griechische Text bedeutet nicht Bios, was für Leben steht als Gesamtheit, sondern da steht das Wort Psyche. Und Psyche bedeutet übersetzt Seele, das komplette Sein. Das heißt, dieser Text sagt nicht aus, wenn du ein toller Christ sein willst, dann lass dich umbringen für jemanden, so richtig schön heldenhaft die Kugel abfangen. Sondern dieser Text bedeutet, du sollst dein ganzes Sein in Menschen hinein investieren. Ja, für einen Menschen sterben, das kann ich nur einmal. ich habe nur ein Leben. Mich in Menschen hinein zu investieren, ihnen mit Liebe zu begegnen, kann ich jeden Tag, jede Minute, mit jeder Sein meines Vaters, mit meiner gesamten Seele. Und das sagt dieser Text aus. Es gibt ein Zitat, das möchte ich euch mal mit auf den Weg geben, das hat mich nämlich sehr beeindruckt. Das hat mal ein Jugendpastor vor vielen Jahren zu mir gesagt oder in einer Predigt. Das sind so viele, die sagen, ja Jesus, ich möchte für dich sterben. Aber wo sind eigentlich die Menschen, die für Jesus leben möchten? Also, wo sind die Menschen, die für Jesus leben möchten? Mich hat dieser Satz ziemlich berührt, denn darum geht es. Wir sollen und wir dürfen unser Leben investieren in andere Menschen. Das bedeutet nicht, dass wir uns aufgeben. Das bedeutet nicht, dass wir all das, was uns ausmacht, dass wir es wegwerfen und sagen, wertlos. Ich denke an den ersten Vers, ja, weil unser Leben ist genauso wertvoll, denn wir sind ja geliebt. Ja? Der nächste Vers. Vers 14 und 15 fasse ich mal zusammen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, geknechtet zu sein will ja eigentlich niemand von uns. Ja, wir freuen uns über die Freiheit, die wir haben, in unserem Land, in unserer Familie hoffentlich auch. Und wir genießen das, dass wir selbstbestimmt leben dürfen. Sklave sein will niemand. Allerdings ist das Bild des Sklaven in der Bibel an manchen Stellen zu finden. Menschen nennen sich selber Knechte. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Mose, der Knecht Gottes. Oder Josua nennt sich auch der Knecht Gottes. Und der gute David nennt sich natürlich auch ein Knecht Gottes. Und sogar Paulus bezeichnet sich so. Und in diesem Zusammenhang wird klar, dass damit eigentlich sogar fast was wie ein Ehrentitel gemeint ist. Also alleine schon ein Knecht Gottes zu sein, ein Sklave Gottes, das hat einen gewissen Flair, sage ich jetzt mal. Da schwingt etwas mit. Und eigentlich könnten sich die Jünger und auch wir uns damit zufrieden geben, so einen tollen Ehrentitel zu haben. Hey, wir sind Sklaven Gottes, wir tun, was er uns sagt. Ist doch toll. Punkt. Ist doch schön. Ist doch alles passiert, was wichtig ist. Gott liebt uns. Lasst uns damit zufrieden sein. Aber Jesus bringt da noch eine Verheißung, denn er sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, ich nenne euch nicht Sklaven, ich nenne euch Freunde. Freunde. Ihr seid meine Freunde. Und wir sind nicht nur seine Freunde, sondern wir erfahren über ihn alles, was Jesus von seinem Vater offenbart bekommen hat. Also auf diese Stelle bin ich sehr gespannt, weil wenn der Vater und der Sohn in einer so engen Beziehung sind, schon vor Grundlegung der Erde, ja, waren sie ja schon da, die Geheimnisse, die Jesus gesehen hat, offenbart durch Gott. Also ich bin darauf gespannt, ja, zu erleben, die Weisheit Gottes, also wie immer das ist. Ich kann es noch nicht mal in Worte fassen, weil ich mir so denke, boah, ich habe ja so einen Traum, ne, wenn wir in der Ewigkeit sind, warum gibt es so viele Sterne? Ich glaube, jeder einzelne Stern ist ein Abenteuerspielplatz für jeden einzelnen Menschen, die wir in der Ewigkeit entdecken können. Ja, wenn ich dann bei Gott bin, dann düse ich mal zum Saturn und gucke mir das aus der Nähe an. Das interessiert mich, das finde ich spannend. Und ich glaube einfach, diese Geheimnisse, diese Vielfalt, die Gott uns offenbaren will, da ist noch so viel drin. Also wenn ihr denkt, oh, ich habe schon so viel erlebt, das kann man nicht mehr toppen, wartet's ab, da kommt noch so viel mehr. Und er lässt uns über Gottes Pläne auch nicht im Dunkeln, sondern er nimmt uns mit hinein in das, was Gott in dieser Welt tun möchte. Wisst ihr, ein Knecht muss gehorchen. Wenn der Chef sagt, tu das, dann muss der Knecht das tun. Und er hat keine Ahnung, warum der Meister das überhaupt von ihm will. Er weiß es nicht, er muss handeln. Und er lebt immer in der Angst, da die Willkür des Meisters, dem ist er ausgeliefert. Jesus ist aber anders. Er lässt die Jünger nicht wie Marionetten an einem Faden tanzen. Gehst jetzt dahin, gehst jetzt dorthin. Sondern er gibt uns Verantwortung. Und er integriert uns mit in das Reich Gottes. Wir dürfen daran teilhaben. Wir dürfen jeden Tag danach fragen, du Gott, was steht heute eigentlich an? Was soll ich tun? Nicht Gott, was willst du tun, sondern was willst du durch mich tun? Ja, sprich zu mir. Was soll ich heute konkret machen? Mit Liebe haben wir dann einen guten Hinweis, was wir machen dürfen. Und wir sind als Freunde von Jesus dazu befreit, Gott kennenzulernen. Immer mehr. Dann kommt der nächste Vers, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, so werde ich euch geben, was immer das auch sei. Diese Freundschaft ist aber keine Gleichrangigkeit. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Ja, Jesus wird nicht einfach als Kumpel degradiert, so. Ja, Jesus, alte Socke, was geht? Er begegnet uns als Freund, gar keine Frage. Und er liebt es, uns zu begegnen als Freund. Aber er bleibt immer noch der Sohn Gottes und der Retter. Ja? Also er lässt nicht einfach sein Sein los, seine Herrlichkeit und sagt so, jetzt mache ich mich mal beliebig, sondern er ist immer noch da und sagt, hey, wenn ihr zu mir kommt, bei mir ist ein Unterschied. Bei mir passiert Veränderung. Er sagt, ich bin euer Freund. Nein, er sagt nicht, ich bin euer Freund. Er sagt, ihr seid meine Freunde. Es geht von ihm aus, diese Einladung. Und er hat die Jünger erwählt, nicht die Jünger ihn. Das finde ich sehr wichtig, weil das war nicht ihr Verdienst, dass sie in das Streamteam von Jesus gekommen sind, sondern er hat es getan. Und übrigens, er ist auch nicht auf die Liebe der Jünger angewiesen. Gott genauso wenig auf unsere Liebe. Eigentlich, Gott könnte ohne Probleme ohne uns existieren. Braucht uns nicht. Aber er hat gesagt, hey, ich habe Bock, was Geniales zu schaffen. Und das habe ich getan. Guckt euch um. Jeder Einzelne so, wie ihr hier sitzt. Jeder hat seinen Platz. Und es ist ebenso wenig auch heute nicht unser Verdienst, dass Jesus mit uns geht. Wir haben ja nichts dazu beigetragen. Dass er uns begegnet, das liegt nicht an mir, dass Gott mir begegnet, weil ich so ein toller Hecht bin, dass ich hier vorne stehe und predige, liegt nicht daran, dass ich so ein toller Redner bin und meine Güte, wie toll ich mich vorbereitet habe und was ich für Fertigkeiten habe. Ich kann da gar nichts dazu beitragen. Ja? Es ist Gottes Wirken. Und versteht mich nicht falsch. Ich bin total dankbar, hier vorne zu sein. Ja, ich freue mich auch über die Gaben, die Gott mir gegeben hat. Also ich sage nicht, meine Existenz ist wertlos. Meine Existenz ist extrem wertvoll. Jeder Einzelne von euch ist extrem wertvoll. Und das, was Gott in euch hineingelegt hat, das, was Gott in mich hineingelegt hat, ist bombastisch. Und es macht mich auch dankbar, das macht mich freudig und es macht mich auch stolz. Unser Papa ist der Gott des Universums. Geil. Ja? Also unser Vater ist der Schöpfer von allem. Denkt mal drüber nach. Er hat alles mit einem Wort geschaffen. Da dürfen wir schon sagen, krass, das ist unser Gott. Und Jesus, der war dabei. Das ist nicht irgendwie so ein weicher Knabe, der da über die Erde geflattert ist und so irgendwie weich und komisch. Und der hat die Power der Schöpfung in sich. Ja, wir haben einen Krieger an unserer Seite, der auf den Tisch haut. Ja, also ich finde, da dürfen wir auch stolz sein, dass wir so einen Vater an unserer Seite haben, der so vielfältig ist. Und dass ich ihm so wichtig bin, dass ihr ihm so wichtig seid, dass er seinen eigenen Sohn auf diese Erde schickt und sagt, hey, ich will nicht, dass ihr getrennt von mir seid. Ich will, dass ihr zu mir gehört. Aber das hat eben nichts mit unserer tollen christlichen Lebensführung zu tun. Und ich glaube, dass diese Stelle uns vor Überheblichkeit bewahrt. Ja? Oh, wir sind Christen, wir wissen, wie der Hase läuft. Ne? Wir kennen die Gebote. Ja? Es ist Gottes Wirken, nicht unseres. Und Jesus erwählt die Jünger, damit sie Frucht bringen und damit diese Früchte auch bleiben. Das ist auch ein wichtiger Punkt, seine Liebe bleibt immer mit Wirkung. Ja, also dort, wo Gottes Liebe passiert, wo sie ein Leben ausfüllt, dort fließt sie irgendwann mal über, um das Leben von anderen Menschen zu ändern. Das heißt, wenn ihr in eurem Umfeld euch fragt, warum passiert hier eigentlich nichts? Dann guckt in euer eigenes Leben. Wie ist das gerade mit der Liebe? Fließt die aus euch heraus? Passiert da irgendwas? Also merkt ihr die Liebe und die Dankbarkeit und die Freude Gottes bei euch? Wenn nicht, dann kehrt zurück zu ihm. Fragt nach, guckt, wo klemmt da gerade was? Ja, wo ist das Ventil abgeschlossen? Denn das ist die Konsequenz. Wenn ich liebe, dann verändert das automatisch mein Umfeld. Ja. Ihr braucht ja nur mal jemanden in die Augen zu sehen, der verliebt ist. Ne? Die haben mich früher immer genervt, weil sie dachte, oh, du Grinsebacke. Jetzt hat es mich selber erwischt. Und der letzte Teil ist da vielleicht ein bisschen schwierig, weil dieses, wenn ihr mich in meinem Namen bittet, dann werdet ihr es bekommen. Auch das kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir schon gebetet haben und irgendwie ist es nicht passiert. Bedeutet das jetzt, dass wir nicht in der Liebe Gottes sind? Nein, das wäre falsche Religion. Das wäre religiöses Denken, das uns in eine ganz ungesunde Abhängigkeit führt. Ich glaube, dass dieser Vers uns einfach daran erinnern soll, zu schauen, was ist eigentlich die Grundlage? Woraus beten wir? Und überprüfen, zu schauen, bin ich noch in Gottes Liebe? Glaube ich ihm das, dass er mich liebt? Wo ist da gerade was verkantet, dass gerade nichts passiert? Ja? Und daraus wächst nämlich wirklich alles. Liebe für mich, die Bereitschaft, anderen Menschen in Liebe zu begegnen. Und dann ist der letzte Vers. Einander zu lieben, das ist das Gebot, was ich euch gebe. Im Grunde ist das der gute Abschluss. Die Erinnerung nochmal daran, liebe Leute, ich gebe euch ein Gebot und das ist Liebe. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Und jetzt liegt es in den Händen der Jünger und auch in unseren Händen, was wir mit dieser Liebe anfangen. Und ich glaube, wenn ich mir diese Welt anschaue, das, was wir brauchen, ist Liebe.
Ich hab dich lieb.
Danke. Ich dich auch. Das ist ein guter Ansatz, komme ich gleich noch drauf. Ich bin übrigens fast fertig, ja, also keine Sorge. Aber dass Liebe unsere Welt verändert, da finde ich eine feste Überzeugung von. Ja, Weisheit ist wichtig, Geduld ist wichtig, die Bereitschaft auf Menschen zuzugehen ist wichtig. Aber die Grundlage muss die richtige sein. Wir leben gerade in einer Zeit, wo immer ganz viel von oben passiert, irgendjemand sagt was, es ist ganz viel Spaltung, wird ganz viel mit Hass gearbeitet, es wird ganz viel mit Vorurteilen gearbeitet, mit Trennung. Und das ist ja nicht nur auf der politischen Ebene so, das ist ja in Familien, das ist in Schulen ganz schlimm. Und ich denke mir, wir haben etwas in unserer Hand, was wirklich einen Unterschied machen kann. Und wenn wir spüren, irgendwie, wir haben es nicht in der Hand, dann lasst uns zu dem gehen, der uns diese Liebe austeilen möchte, nämlich Jesus. Und für mich ist immer die Frage wichtig, zu schauen, was passiert in meinem Umfeld. Ja, das ist immer so ein bisschen Puls überprüfen, wie ist es gerade. Lebe ich noch in den Grundlagen? Erfahren Menschen bei mir, dass sie wertvoll und geliebt sind? Erfahren Menschen in dieser Gemeinde, dass sie wertvoll und geliebt sind? Nicht nur Fremde, sondern auch wir untereinander. Nicht nur mit den Leuten, mit denen wir sowieso immer reden und am Tisch sitzen, sondern mit den Leuten, die wir vielleicht noch nicht so sehr kennen oder die uns vielleicht manchmal ein bisschen suspekt sind. Habe ich diesen Leuten eigentlich auch schon mal gesagt, dass ich sie lieb habe? Das ist unser Anteil. Das ist nicht nur die Aufgabe des Pastors, des Predigers oder des Lobpreisleiters oder die Aufgabe der Ältesten, die die Verantwortung in der Gemeinde sich teilen. Das liegt an uns allen. So wie wir hier jetzt in diesem Moment sitzen, wir haben diese Liebe in der Hand und wir haben Zugang dazu. Und darum, wenn ihr merkt, irgendwas fehlt, irgendwie, es ist ein liebloser Geist irgendwie da oder es wird gestritten, es wird gelästert, dann seid ihr die Ersten, die da einen Unterschied machen können. Nicht sagen, ach ja, Bruder sowieso, Schwester sowieso, da kann ja gar nichts Gutes dabei rauskommen. Nein, haltet inne und denkt, ich habe die Liebe in meinem Kopf und meinem Herzen. Und die gebe ich jetzt weiter. Schaut nicht darauf, was andere machen. Oder was andere vielleicht nicht machen. Sondern guckt in euer eigenes Leben. In euer eigenes Leben. Denn dieses Kontrollieren der anderen, ob sie jetzt heilig sind oder nicht, da entsteht ein Vergleichen, was Gemeinde kaputt macht. Dann steht so viel Falschheit, weil man hat ja gar keinen Freiraum mehr, sich zu öffnen und zu sagen, das ist das, was mich bewegt. Es ist falsch. Und dann lasse ich es lieber. Ja, oder alleine ganz einfache Sachen wie Aussehen oder es wird auch manchmal über Sachen gestritten, über Musik, die man hört und so, wo ich mir denke, ja, wer nichts anderes zu tun hat, der macht das dann halt. Aber was ist die Grundlage? Lasst uns lieben, wie er uns geliebt hat. Und das fängt bei so vielen kleinen Dingen an, gut übereinander zu sprechen. Auch wenn man manchmal vielleicht denkt, oh, der schon wieder. Der wird jetzt bestimmt irgendwas machen, was, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann macht er das und bestätigt. Aber vielleicht braucht dieser Mensch einfach nur mal ein gutes Wort in sein Leben hineingesprochen, dass er merkt, ich bin ja doch wertvoll. Und dann verändert sich was in seinem Leben. Gehe ich fest davon aus. Passiert bei mir genauso. Dort, wo mir Menschen in Liebe begegnen, wo ich eigentlich mies drauf bin, das verändert was in mir. Immer. Oder den Bruder oder die Schwester in der Gemeinde zu ehren, mit Worten, das Gold im Menschen zu suchen. Einfach mal, ihr seht jemanden und denkt sich, das finde ich echt toll an der Person. Dann sagt ihr das. Sich untereinander in der Gemeinde zu ehren, bedeutet nicht, dass wir uns irgendwie gegenseitig anbeten oder dass wir irgendwie Gott aus dem Blick verlieren. Aber das bedeutet, dass wir die Schöpfung Gottes ehren. Ja? Menschen zu loben ist auch eine Form von Lobpreis. Ihr seid der Schöpfung. Und wenn wir die Schöpfung loben, geht das an den Schöpfer. Denn der hat es gemacht. Ja? Von Gott geliebt zu werden, bedeutet, dass jeder in der Gemeinde richtig und wichtig ist. Und damit möchte ich schließen mit diesem Gedanken und zusammengefasst nochmal eine Bibelstelle, die ein paar Verse vorher steht, im Johannes 13. Da ist das total kompakt. Also wenn ihr diese 7, 8 Verse euch nicht merken könnt, dann nehmt gerne diesen Johannes 13, Vers 34 und 35. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich möchte noch beten.